Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Diesen heutigen Podcast, der immer ein Vorausblick auf den morgigen Sonntag und den Gottesdienst ist, beginne ich mit einem Gebet. Und zwar einem Gebet um den Frieden. Ich möchte beten um den Frieden im Krieg in der Ukraine, dass dieser Krieg aufhört. Ich möchte beten für Herrn Zelensky und für Herrn Putin, dass beide Frieden finden. Ich möchte beten für die ukrainischen und die russischen Soldaten, dass alle Seiten Frieden finden. Ich möchte beten für die Zivilbevölkerung in der Ukraine und für die Zivilbevölkerung in Russland, dass sie Frieden finden. Herr, erhöre unser Gebet und sende deinen Frieden dorthin, wo er jetzt wirklich gebraucht wird. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Morgen haben wir einen Sonntag, das ist relativ logisch, weil heute Samstag ist, und gibt es einen Gottesdienst. Und dieser Sonntag ist normalerweise bekannt unter dem Thema Faschingssonntag. Und normalerweise sage ich ja, nehmen wir da einen lustigen Predigtext, da gibt es genug dazu, was Witziges, was Fröhliches. Dieses Jahr sage ich das nicht. Heute geht es um eine sogenannte Leidensankündigung Jesu. Und wir werden dann sehen, dass die sehr, sehr, sehr spannend ist. Und ich sage es gleich, dieser Podcast könnte etwas länger dauern, weil ich mir aufgeschrieben habe, 4 Punkte zusätzlich zu erklären. Also ich lese einmal den Text vor. Das ist jetzt keine Übersetzung, sondern sozusagen in meiner Sprache zusammengefasst, und ich bitte Sie immer zu bedenken, dass natürlich mein Jesus Wiener ist, so wie der, wo, wenn Sie zuhören, wo auch immer, Jesus ist für den Gläubigen immer ein Mensch neben einem und der spricht halt so, wie man dort spricht. Und Jesus erklärte seinen Jüngern: Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Politiker, die Priester, die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln und sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er öffentlich. Da nahm ihn Petrus beiseite und wollte ihn davon abbringen, das öffentlich zu sagen. Aber Jesus sagte zu ihm: Weg mit dir, du Versucher, denn du redest menschlich. Und deine Worte kommen nicht von Gott. Herr, segne dieses Wort an uns. Also, ich mache heute den Erklärbär. Erstens mal das Markus-Evangelium. Und Markus ist das älteste Evangelium. Und dieses älteste Evangelium ist natürlich das erste. Das heißt, Markus schafft etwas ganz Neues und muss sich jetzt alle möglichen Dinge einfallen lassen. Und was er sich einfallen lässt auf einer bestimmten Ebene ist wirklich sehr genial. Er macht sozusagen Kapitelüberschriften. Und diese macht er mit 3 Bekenntnissen und mit 3 Leidensankündigungen. Da fängt immer was Neues an, sozusagen. Das erste ist bei der Taufe Jesu. Da geht sozusagen der Himmel plötzlich auf und eine Stimme sagt: Das ist mein lieber Sohn, hört auf ihn. Und wird enden unterm Kreuz, wo der römische Hauptmann dann sagt: Ja, dieser war wahrlich Gottes Sohn. Also Sie merken, es ist so eine Gliederung und es steigert sich auch. Und diesen 3 Bekenntnissen gegenüber stehen die 3 Leidensankündigungen. Und wir haben jetzt hier die 1. Leidensankündigung. Und da wird schon unglaublich spannend. Denn Jesus spricht vom Menschensohn, der ja verfolgt wird, verleumdet wird, hingerichtet wird, aber nach 3 Tagen auferstehen wird oder am 3. Tage auferstehen wird. Und jetzt ist halt die berühmte Frage, was ist der Menschensohn? Also das irrsinnig Spannende im Neuen Testament ist, dass dieser Begriff an ganz, ganz wichtigen Stellen auftaucht, aber, und das ist das Witzige dran, es ist immer unklar, ob sich Jesus selber meint. Das ist eine unglaublich geniale Geschichte im Neuen Testament, aus einem einfachen Grund, weil was ist Menschensohn? Also eigentlich ist das etwas, was aus dem Hebräischen kommt. Also es gibt im Alten Testament eine apokalyptische Sicht der Dinge, und da kommt, das sieht dann der Seher etwas, also so am Schluss, da kommt ein, so, und was ist es? Also das Hebräische ist eine alte Sprache und es ist eindeutig nicht indogermanisch. Hat aber eine ganz bestimmte Spezialität sprachlich. Die kennen Sie aus den Krippenspielen. Also wenn Sie da sind, da irgendwie, Entschuldigung, nichts Krippenspiel, kennen Sie vom der Passionszeit her, da schickt Jesus Leute voran, Jünger, und die sollen ihm einen Esel holen. Einen, irgendeinen Esel. Und er sagt jetzt auf Hebräisch, einen Esel, den Sohn eines Esels. Und das ist dann falsch verstanden worden, deswegen reitet der Jesus immer auf einen ganz kleinen Eselsfüllen, der den wahrscheinlich kein Menschen da tragen hätte. Nein, das ist eine typisch semitische Form eines generalisierten Begriffs. Also irgendein Mensch ist ein Mensch, Sohn eines Menschen. Irgendein Esel ist eben ein Eselsohn eines Esels. Und das wird an dieser Stelle falsch verstanden. Das heißt, etwas Menschenartiges kommt aus dem Himmel herab in der Apokalypse. Und das war zur Zeit Jesus sehr, sehr, sehr beliebt. Die Leute haben darauf gehofft, dass das Reich Gottes endlich anbricht, weil ihre ganzen Lebensverhältnisse auch so furchtbar waren. Und Jesus nimmt diesen Begriff auf, also ein Mensch, Sohn eines Menschen. Und das kannst du im Deutschen natürlich auch übersetzen als der Mensch. Also der Mensch muss sehr viel leiden. Der Mensch wird zum Spielball politischer Kräfte. Der Mensch wird, obwohl überhaupt nichts dafür kann, umgebracht. Und plötzlich sind wir jetzt in den Vororten von Kiew, wo Leute erschossen werden. Leiden. Wird zum Spielball politischer Kräfte. Und irgendwelche Leute reden gescheit drüber. Da hast du die Schriftgelehrten, also die Wissenschaftler, die Gescheiten, die Analytiker. Ja, und plötzlich ist dieser Text da. Er muss ganz, ganz viel leiden. Und für diese leidenden Menschen, die zum Opfer werden, diesen Menschen, Sohn eines Menschen, diesen einfach Menschen, wird in Aussicht gestellt, am dritten Tage schlussendlich von Gott gerettet zu werden. Und schon sind wir in der vollständigen Realität genau dieser Zeit, dass man sich um das Leid leider nicht drücken kann, weil es immer Politiker geben wird, immer irrsinnig gescheite Leute, die sich nicht betreffen lassen, sondern nur ihr Gehirn und nicht ihr Herz verwenden, dann werden völlig Unschuldige umgebracht. Ende. Aber das ist nicht das Letzte. Das letzte Wort hat Gott im jüngsten Gericht und der Auferweckung der Toten. Das ist jetzt das, was einmal ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und Jesus spricht hier doppeldeutig vom Menschen an sich und natürlich von sich selbst. Das ist was unglaublich Spannendes. Und das müssen wir behalten, die Doppeldeutigkeit. Man darf diesen Text nicht dorthin prügeln, dass er einfach nur von sich redet und damit, ja, der liebe Herr Jesus und der war so arm, aber mir geht's eh gut, anschmoren. Es kann dir genauso passieren, dass du in die Mühlen hineinkommst. Heute nennt man das halt Mobbing. Den mobbt man so lang, bis er einen ordentlichen Nervenzusammenbruch kriegt, etc., etc. Alles kein Problem. Passiert tagtäglich, passiert in unserem Umfeld. Und dort sehen wir es halt jetzt in der Ukraine, Leute einfach beschlossen haben, ja, die sollen einfach aufeinander schießen, Leute, die sich wahrscheinlich normalerweise irgendwie als Arbeitskollegen oder Nachbarn eh gut verstanden hätten. Na, machen wir. So aktuell ist dieser Text. Und es ist einfach nicht zu verhindern, dass so etwas geschieht. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Hier wird es jetzt griechisch sehr, sehr spannend, nämlich hier ist die Übersetzung sehr schwer. Eine Sache ist klar, Markus legt einen großen Wert darauf, dass diese Geschichte öffentlich gesagt wird. Nebenbei bemerkt, ach, das Kapitel ab Vers 31, wenn Sie nachschauen wollen. Also das ist noch leicht zu übersetzen. Jesus spricht das in der Öffentlichkeit, ja, öffentliche Rede. Und jetzt passiert was, der Petrus geht hin, und so, geh komm auf Zeiten, red mal schnell unter vier Augen, also vom Öffentlichen ins Private. Und jetzt wird es mit dem Wort, das hier im griechischen Neuen Testament drinnen steht, schwierig. Also das hat, das zu übersetzen, das kannst du anfangen mit, dass er ihm den Mund verbieten wollte, würde man vielleicht heutzutage übersetzen. Das ist durchaus denkbar, bis hin zu dem, was dem Podcast heute seinen Namen gibt, so schlimm wird schon nicht werden. Also eine ganz große Bandbreite ist hier drinnen, aber Sie wissen jetzt, worum es geht. Also es hat sicher die Tendenz zu sagen, sag sowas nicht öffentlich, und hat aber die andere Tendenz, die haben Sie auch sicher schon erlebt, Sie haben irgendwas gehabt, waren leidend, ist wurscht, jetzt körperlich, sozial, familiär, beruflich, und irgendwer kommt hin und sagt, na, ich verstehe Sie schon, aber so schlimm ist doch gar nicht. Also diese Ablehnung des Leides, also an diesem ganzen Text spielt die ganze Zeit mit der Existenz des Leides und mit der Tatsache, dass wir es nicht wahrhaben wollen. Also Petrus will nicht, dass sowas Orges öffentlich gesagt wird. Vielleicht war er auch sozusagen der PR-Beauftragte. Ne? Das schaut ja schlecht aus. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie schauen eine Werbung heutzutage, Fernsehen, YouTube, sonst wo. Und dann ist das nicht, was weiß ich, Coca-Cola und wir sind alle total glücklich, sondern dann ist das allen Ernstes Coca-Cola, aber Sie werden auch alle sterben. Also nicht das, da würde es jetzt der PR-Beauftragte von Coca-Cola durchdrehen und sagen, na, das sagen wir auf keinen Fall. Ja, wissen wir schon, dass alle sterben, aber also irgendwann einmal, hoffentlich im hohen Alter und ohne Schmerzen und ganz wunderbar umgeben von ihrer großen Familie. Aber das kann man ja nicht öffentlich sagen. Also diese Tendenz, das kann man doch nicht öffentlich sagen, oder vielleicht auch ein, na, so arg wird schon nicht werden. Und das ist eine ganz furchtbare Geschichte, eine ganz grauenvolle Geschichte aus dem einfachen Grund, weil ein leidender Mensch genau eines braucht, dass sein Leid wahrgenommen wird. Und ich stelle einfach fest, dass mit der Dechristianisierung unserer Gesellschaft das immer weniger funktioniert. Also die unglaublichsten Dinge erlebt, bitteschön. Jemand, habe ich mal kennt, eine Dame, ältere Dame, die hat Krebs gehabt. Und dann ist sie ein bisschen besser gegangen, nach was weiß ich, wie viel Chemotherapien und Operationen und was weiß ich was. Und daraufhin gesagt, naja, sie können eigentlich eh wieder arbeiten gehen. Also die hat nicht die Pension gekriegt, sondern sie können ja ruhig eh wieder arbeiten gehen, die wird einen Schmarrn arbeiten können. Sie hat es halt dann versucht, weil was bleibt ihr anders über, ist natürlich sofort zusammengebrochen und ist dann eben auch verstorben. Ich nehme an, diese ganze Belastung war ja einfach auch wirklich zu viel. Also dieses... Wir lassen uns auf das andere Leid nicht mehr ein. Nicht? Wir gehen hin und bieten Lösungen an. Das ist ja ganz was Cooles. Lösungen. Nicht? Also meine Lösung soll dir helfen. Lösungen können immer nur etwas sein, was man im Dialog erarbeitet und sagt, und womit können Sie leben, vielleicht sogar gut leben? Welche Varianten gibt es denn für Sie? Und nicht einfach, oh, ich weiß, wie das geht und Sie haben das zu machen. Das ist so ganz stark dieser Aspekt des Petrus in dieser Situation. Und Jesus reagiert irrsinnig böse. Jesus reagiert extrem böse, indem er jetzt im Originaltext den Petrus als Satan bezeichnet. Das sage ich jetzt und das vergessen Sie gleich wieder, weil Satan heißt schlicht und ergreifend jemand, der eine Versuchung darstellt. Gut, das ist jetzt kein Teufel, der irgendwo herumhupft und Hörner hat und einen Bockfuß hat, sondern Satan ist die Personifikation der Verführung. Also Satan ist, wenn Sie auf der Straße in der Nacht, Sie sind völlig allein und da liegt der Geldbeutel mit ein paar tausend Euro drinnen, das ist Satan, wenn Sie Sie sagen, naja, das könnte ich eigentlich schon sehr gut brauchen. Oder sind sie so drauf, dass sie das nehmen und zur nächsten Polizeistation gehen und sagen, bitte, das habe ich gefunden, schaut einmal, wem das gehört. Und das ist Satan. Ja, Satan braucht keine Personifizierung, sondern das ist jetzt ein generalisierter Begriff auf die Versuchung, die uns jederzeit entgegenkommt. Und dieser Satan, diese Versuchung ist einfach die Realität nicht wahrhaben wollen. Natürlich werden sie Jesus umbringen, das war wohl zu diesem Zeitpunkt schon relativ klar. Also solange der da irgendwo beim See Genezareth herumtut, wird das relativ wurscht sein. Wenn er natürlich zum Passafest nach Jerusalem kommt, wo irrsinnig viele Leute da sind, wo die Stimmung von vornherein irrsinnig aufgeheizt ist, wo ganz massiv römisches Militär da ist, wo alle... Ja, die Nerven sind zum Zerreißen, gespannt, ob es wieder einen Aufstand gibt. Und dann rennt der da herum und predigt und führt sie auch noch im Tempel auf. Dann war's das. Also, das ist klar. Ja, und der Petrus fällt in die Versuchung hinein, zu sagen, nein, nein, so schlimm wird es schon nicht sein. Wir müssen dazu imstande sein, Dinge als so schlimm zu verstehen, wie sie sind. Okay, also blicken wir noch einmal kurz zur Ukraine hin. Dort ist es schlimm, ganz, ganz schlimm. Dort sind irrsinnig viele Dinge kaputt gegangen. Dort sind riesige Teile der Bevölkerung leben in bitterster Armut. Und wenn jetzt da noch Nahrungsmittelversorgung und so weiter und so fort unterbrochen ist, die verhungern einfach. So klar muss man das sagen. Also wir sehen dauernd natürlich die Bilder von Kiew nicht und dort kämpfen sie und so weiter und so fort. Es ist noch was anderes, so schlimm wie es ist. Dass sich offenkundig die Ukrainer bis zum Letzten wehren, die kämpfen da für ihre Heimat. Und natürlich wird die russische Armee gewinnen, no nah. Und wie soll es dann weitergehen? Und das ist die Frage, wie soll es dann weitergehen? Deswegen Gebet für alle Beteiligten. Weil die Situation, obwohl der Krieg nur läuft, jetzt bereits unlösbar ist. Sie ist einfach unlösbar, es sei denn, Gott tut ein Wunder und die Leute entschließen sich dazu, friedlich zu werden, weil es kann nicht funktionieren, nicht? Wenn jetzt die Ukrainer also in wirklich anscheinend großer Zahl für ihre Heimat kämpfen, die werden verlieren, sie werden entwaffnet werden, mehr oder minder. Und was passiert dann? Nicht? Was passiert dann? Das weiß niemand. Herr Putin hat sich das anders vorgestellt. Die Realität anzuerkennen. Darum geht es hier wiederum. Der Satan ist unterwegs und spiegelt sozusagen vor, man könnte mit einer Militäraktion irgendwas Positives erreichen. Und man kann es natürlich nicht. Die Verkennung der Realität, das ist die Verführung. Nein, nein, ich habe eh nur Geld. Nein, hast nicht, du bist völlig abbrennt. Nein, nein, das kann ich mir schon noch leisten. Nein, kannst du nicht. Also das sind so Gespräche, die ich tausendmal geführt habe mit Leuten, die sich finanziell übernommen haben, gern beim Hausbau, und wo völlig klar ist, mit einem Blick, das gibt eine Katastrophe. Und die Leute sind nicht bereit, nicht fähig zu verstehen, wie ihre Situation ist. Das ist alles nicht so schlimm. Nein, es ist so schlimm. Anerkenne deine Realität. Ja, meine Lieben, das ist eine ganz einfache Sache. Oder ich sage jetzt noch was dazu. Das Satanische ist halt zum Beispiel beim Autofahren ganz klar zu sehen. Das ist eine furchtbare Problematik. Ganz alte Herrschaften, die schlecht sehen, schlecht hören und eine unglaublich verlangsamte Reaktion haben. Die aber, wo weiß ich, wo wohnen, weil sie haben sie draußen auch ausgebaut vor, keine Ahnung, 50 Jahren. Und jetzt müssen sie aber einkaufen fahren, die sich selbst und alle anderen total gefährden und sie immer einreden, nein, nein, kann ich schon noch, nein, kannst du nicht mehr. Unsere Grenzen zu erkennen, die Realität anzuerkennen, das ist das. Und das können wir deswegen, weil wir wissen, dass jedem Menschen wirklich böse Dinge passieren. Ja? Du brauchst nicht jetzt irgendwo in Kiew in einem Luftschutzbunker sitzen. Du brauchst nur einfach bei uns durch irgendein Rost durchfallen, irgendeinen Bruch in deiner Lebensgeschichte erleiden und schon ist es ganz, ganz arg. Und dann ist der eine entscheidende Punkt, anerkenne ich, dass ich durch den Rost durchgefallen bin. Anerkenne ich, dass das nicht mehr geht, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil dann habe ich die Fähigkeit, etwas anders zu machen. Vom Wissen her, am Schluss siegt eh Gott. Am Schluss ist Auferstehung. Aber davor ist es sehr oft nicht lustig. Deswegen, weil ja doch dann Faschingssonntag ist, genießt es, so gut ihr es könnt. Einen gesegneten Abend uns allen.